Die deutsche Besatzung schuf ein gewaltiges, zerstörerisches und unberechenbares Reich, in dem die meisten konventionellen, traditionellen und kulturellen Werte schließlich verloren gingen. Besonders für Juden war unsere Erziehung ein wesentlicher Bestandteil für unsere Überlebenden geworden. Alle jüdischen Frauen, die im Maclay-Werk gefangen waren, waren vorher in Auschwitz-Birkenau. Obwohl wir in verschiedenen Gebieten Ungarns geboren waren, teilten wir dieselbe Kultur. Sie beruht auf den Grundsätzen der Gerechtigkeit und Menschlichkeit, die allen zivilisierten Menschen bekannt sind. Die neuen Regeln waren für uns so grausam unverständlich wie die gebieterische deutsche Sprache. Ein gegebenes Wort oder Versprechen zu halten, ging in der Welt meiner Eltern über alles andere. Das zeigt die folgende Episode. Vom Chefarzt Josef Mengele aus Auschwitz-Birkenau wurden zwei Schwestern von ihrer Mutter bei der Ankunft getrennt. Er wählte die ankommenden Juden entweder für die Vernichtungs- oder Arbeitslager aus. Die Mädchen waren bereit für das Arbeitslager ausgewählt. Als ihre Mutter, Ethel Herskovic, die noch relativ jung war, mit einer Tüte hausgemachter Kekse hinter ihnen herlief, Frau Herskovic, sie konnte Deutsch, beschwor Dr. Mengele. Ihren Kindern die Kekse, welche sie die ganze Reise in ihrer Handtasche hatte, geben zu dürfen. Mengele stimmte eine Minute der Weichheit oder des Spottes zu. Frau Herskovic lief zu ihren Töchtern und gab ihnen glücklich die Kekse. Niemand schaute. Die Mutter hätte bei ihren Töchtern bleiben können. Es kam ihnen jedoch nie in den Sinn, aus dieser Situation einen Vorteil zu ziehen. Sie lief zurück, denn sie hatte Mengele ihr Wort gegeben. Die trauenden Mädchen konnten sich ihr Leben lang immer nur fragen, was wäre wenn. Das Nazi-Universum zerstörte Familien und die Gemeinschaft, nicht aber die zwischenmenschlichen Beziehungen seiner Opfer. Selbsthilfe und enge Freundschaft waren wichtige Mittel, um zu überleben und existierten in einer Reihe unterschiedlicher Gefüge. Ein Mädchen, das seine Familie verlor oder von ihr getrennt wurde, schloss sich einer Gruppe oder einem anderen Mädchen an und schuf eine neue Beziehung, welche eine Quelle der gegenseitigen Unterstützung und Stärke wurde. Einige wurden Lagerschwestern und halfen sich gegenseitig. Wir müssen bedenken, dass es einen großen Unterschied zwischen den deutschen Arbeitslagern und den osteuropäischen Vernichtungslagern gab. Maclay-Werk war ein Arbeitslager. Unsere Arbeit war nötig, um für den Krieg zu fertigen. Das sollte man verstehen, um anerkennen zu können, was die Gefangenen in der Fabrik, die wir in diesem Buch genau untersuchen, unternehmen konnten. Um besser auszusehen, legten die Mädchen in der Nacht ihre Overalls unter ihre Matratze. Das nahm die Falten und drückte die Kanten glatt. Am häufigsten wurden die Mädchen im Maclay-Werk dafür bestraft, dass sie ihre Kleidung mit dem Seifenwasser der Fabrik wuschen. Näherte sich der Kommandant der SS-Oberscharfanführer, half es nichts mehr, wenn sich das Mädchen das Hemd, das sie gerade gewaschen hatte, überzog. Ihre Nummer wurde aufgenommen und nach ihrer Nachricht musste sie Stunden vor dem SS-Büro stehen. SS war eine Elite- und Terroreinheit des NS-Staates und der NSDAP. Die Initialen SS standen für Schutzstaffel. Trotz schwerer Strafen würden die Mädchen das Risiko wieder eingehen und es erneut versuchen.
Junkers, eine bekannte Firma für Flugzeugbau, hatte Fabriken und Lager an verschiedenen Orten Deutschlands. Die SS, die anderen Unternehmen, ihre Gefangenen, damit diese die Arbeiter, die Militärdienst verrichteten, ersetzen konnten. Kein Gesetz schützte den Arbeitnehmer. Das Rote Kreuz durfte nicht intervenieren. Die SS erhielt Zahlungen für jeden jüdischen Arbeiter. Das Unternehmen profitierte sowohl von den Sklavenarbeitern als auch von den Zwangsarbeitern. Heute existiert sowohl die Fabrik als auch die Firma Junkers nicht mehr. Zivilisten aus allen Teilen der eroberten Gebiete haben für die deutsche Rüstungsindustrie gearbeitet. In Maclay-Werk gab es zusätzlich zu den jüdischen Zwangsarbeitern, welche Munition für die deutschen Luftwaffen produzierten, auch Zivilisten aus den eroberten Gebieten, die zum Arbeiten einberufen wurden. Sie kamen aus Italien, Belgien, Frankreich und der Ukraine. Das zeigt das Ausmaß des deutschen Plans, die Welt zu ihren Gunsten zu versklaven. Einige deutsche Arbeiter und Aufseher, wie auch die ausländischen Techniker und Arbeiter, hatten Mitleid mit den Mädchen, wenn sie sie so schwer arbeiten sahen. Es war unter Androhung des Todes verboten, Kontakt mit jüdischen Häftlingen zu haben. Aber wenn die SS-Wachen nicht in der Nähe waren, stellten deutsche Arbeiter Fragen und bauten langsam ein menschliches Verhältnis auf. Es gab Arbeiter, die den Mädchen in unbeobachteten Momenten etwas zu essen gaben. Weil er sich so vor der SS fürchtete oder nicht offen zeigen wollte, dass er Mitleid hatte, legte ein deutscher Ingenieur eine Tüte neben meine Schwester Elzike, als er ihre Maschine einstellte und deutete an, dass es für sie wäre. Erzieke sah in die Tüte und darin war ein Marmeladenbrot. Sie war begeistert und als sie versuchte, ihm zu danken, wandte der ältere Mann seinen Blick ab und ging zur nächsten Maschine. Wir teilten das Brot und vergaßen niemals diese Freundlichkeit. Ich erwähnte dies sogar in meiner Rede bei der Einweihung des Denkmals am Lager in Markkleeberg. Auch die ausländischen Arbeitnehmer, die ebenfalls unter den Deutschen litten, waren nett zu den jüdischen Häftlingen. Sie brachten uns die Nachrichten von der Front und machten unser Leben so oder durch ein Lächeln oder ein aufmunterndes Wort etwas angenehmer. Das Lager in Markkleeberg existierte vom 31. August 1944 bis zum 13. April 1945. Als die alliierten Streitkräfte und die Freiheit nahe waren, trieben die Deutsche die Insassen des Lagers auf den Todesmarsch. Diese Evakuierung war der letzte organisierte, verbrecherische Akt der NS-Herrschaft. In Markkleeberg wurden 1500 Frauen ohne Nahrung oder geeignete Kleidung auf den Marsch geschickt. Ängstlich und hungrig fanden wir uns erneut auf dem Weg ins Unbekannte wieder. Zu Hause brach die Wirklichkeit über uns zusammen, mit gnadenloser Wahrheit. Wir hatten keine Eltern, kein Zuhause und kein Besitztümer. Mit dem Neubeginn passierten wir viele Stationen und Hindernisse, sowohl körperliche als auch emotionale. Unsere Herkunft und die Erziehung halfen uns erneut weiterzumachen, wie schon im Lager.